Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover.
Guten Abend und ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Die 45. Folge, ich habe gestern mal nachgezählt, so viele sind es schon, und die erste Folge im Jahr 2022. Ich habe als Titel Erinnerungen an die ersten Bayreuther Festspiele gewählt. Erinnerungen an die ersten Bayreuther Festspiele kann man von ganz vielen Menschen, die damals aktiv oder inaktiv beteiligt waren, natürlich nachlesen. Aber eine Quelle, die uns andere Erinnerungen an diesen Sommer des Jahres 1876 gibt, die ist noch vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal an die Öffentlichkeit geraten. Und ich freue mich sehr, mit dem Herausgeber dieses neuen Erinnerungsbuches, nicht nur, aber auch über die ersten Bayreuther Festspiele, jetzt sprechen zu können. Und ich begrüße ihn sehr herzlich in seinem Büro in Pforzheim, Sebastian Kubot.
Guten Abend. Hallo,
guten Abend. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Bevor wir über Ihr Buch sprechen und darüber, wie Sie dazu gekommen sind, wie Sie darauf gestoßen sind, würde ich Sie bitten, uns einfach ein bisschen über sich zu erzählen. Sie haben sich bislang beruflich nicht mit dem Thema Richard Wagner oder überhaupt mit diesem ganzen Komplex Richard Wagner und Bayreuther Festspiele beschäftigt. Sie haben ganz viele Dinge gemacht, ganz unterschiedliche Dinge, Hörbücher, Online-Magazine etc. etc. Stellen Sie sich zum Anfang gerne ein bisschen vor, damit wir einfach ja ein bisschen erfahren, wer Sie sind und was Sie bislang so gemacht haben.
Ja, ich bin Sebastian Kubot, 1984 geboren in Schweinfurt, eigentlich gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Aber ich habe so viele Interessen und will immer was tun, deswegen bin ich so ein Hans Dampf in allen Gassen, habe recht früh Hörspiele produziert und geschrieben. So bayerische waren das, die in München angesiedelt sind. Ich habe dann auch schon immer Kontakt ein bisschen zu München gehabt und einen Bezug zu München. Bin dann 2008 nach München gezogen und habe angefangen, ich habe mich 2009 selbstständig gemacht. Und da habe ich dann angefangen, mit historischen Dokumenten zu handeln. Also ich kaufe Papiernachlässe auf und verkaufe die einzeln wieder weiter, habe ein Antiquariat, aber verkaufe auch bei eBay zum Beispiel. Mhm. Und da ist mir unter anderem auch das Manuskript in die Hände gefallen, um das es heute geht.
Das beantwortet gleich schon eine meiner nächsten Fragen. Also lassen wir die Katze aus dem Sack. Sie haben die Lebenserinnerungen von Fritz Brandt in Buchform herausgegeben und auch kommentiert. Wer war Fritz Brandt? Fritz Brandt war, Sie können gleich noch viel, viel mehr dazu erzählen, war ein Bühnentechniker, der ursprünglich aus Darmstadt stammte und dann im Laufe seines Lebens nach München gekommen ist und dort eben auch in Kontakt mit Ludwig II. Kam. Und Fritz Brandt hat an einigen entscheidenden Stellen eben auch mit der Aufführungsgeschichte der Werke Richard Wagners zu tun. Die Uraufführungen von Rheingold und Walküre fanden ja gegen Wagners Willen 1869 und 70 im Nationaltheater in München statt. An der technischen Realisierung dieser beiden Uraufführungen war Fritz Brandt beteiligt, denn aber auch 1876 bei den ersten Bayreuther Festspielen. Gut, darüber können wir gleich noch viel mehr sprechen. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben dieses Manuskript bei eBay entdeckt. Also das war so gesehen ein Zufallsfund.
In dem Fall nicht bei eBay. Also ich habe Kontakte zu
Dann habe ich Sie falsch verstanden.
Genau. Nee, ich verkaufe bei eBay. Ich kaufe auch manche Sachen bei eBay ein. Aber eBay ist halt eine Handelsplattform, wo man ganz gut Leute erreicht, die bestimmte Dinge suchen. Und in dem Fall, ich habe Kontakte zu Leuten, die Haushaltsauflösungen machen oder Sammlungen aufkaufen und wieder weiterverkaufen. Und der Enkelsohn von Fritz Brandt ist scheinbar verstorben letztes Jahr und da ist dann der Haushalt aufgelöst worden und einige Dinge aus dem Nachlass sind schon vor Jahrzehnten verkauft worden. Also die Briefe, die König Ludwig an Fritz Brandt geschrieben hat, die sind schon in den 70er Jahren in Auktionen gelandet und sind heute in bayerischen Archiven. Die Lebenserinnerungen blieben aber immer in Familienbesitz. Es gab zum Beispiel auch über 200 bühnentechnische Zeichnungen aus dem Nachlass, die hat die Familie in den 80er Jahren an ein DDR-Archiv übergeben und die werden im Moment von der Freien Uni in Berlin digitalisiert. Da gibt es jetzt auch die nächsten Wochen einige Sachen dazu. Ja, und aus diesem Nachlass, da habe ich dann diese Lebenserinnerung bekommen, ohne zu wissen, was es ist. Also ich habe einfach gedacht, das ist ein Theatermann gewesen, habe dann das alles hier gehabt, habe ein bisschen drüber geschaut und habe dann irgendwas mit König schon gelesen und habe gedacht, oh, das könnte interessant sein. Und als ich dann ein bisschen tiefer reingeblickt habe, war ich dann ganz erstaunt, dass es da persönliche Begegnungen mit Richard Wagner gab und dann eben der König Ludwig auch öfter vorkommt in dem Manuskript. Ja.
Ganz kurz ordnen wir es nochmal zeitlich ein. Also Fritz Brandt stammt aus dem Jahr 1846 und ist Anfang, Mitte der 1920er Jahre gestorben. Das genaue Jahr habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das müsste ungefähr hinkommen. Ne?
Also 27.
27, gut. Mhm. Er hat diese Erinnerungen, die Sie jetzt vor kurzem erst, oder an die Sie erst vor kurzem gekommen sind, er hat die ein paar Jahre vor seinem Tod, also Anfang der 1920er Jahre, aufgeschrieben, aber er blickt darin ja nicht auf sein ganzes Leben zurück, sondern konzentriert sich auf tatsächlich auf genau das oder bis auf die Zeit bis zu dem Jahr der ersten Bayreuther Festspiele, also auf die Zeit bis 1876. Und dann hat es eben noch gut 100 Jahre gedauert, bis eben diese Erinnerungen die Familie verlassen haben und jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind.
Genau.
Gut. Sprechen wir erstmal über die Person Fritz Brandt. Also was ist wichtig über ihn zu wissen, über seine berufliche Laufbahn? Was macht ihn, was zeichnet ihn aus? Was war besonders an seinem Leben, an seinem beruflichen Leben?
Also in der Nachbetrachtung ist es besonders, dass er ein bisschen untergeht, weil er hat einen großen Bruder gehabt, einen Halbbruder, der Karl Brandt, und der wird immer wieder genannt, gerade wenn es um die Richard-Wagner-Opern geht. Und bei den Opernpremieren in München 1869 und 70 war auch der Leiter der Karl Brandt. Aber der Fritz Brandt hat, wenn man seine Lebenserinnerungen durchliest, im Grunde das meiste gemacht und getan. Und der Karl Brandt war halt einfach der Name, der drüber stand. Und er hat dann delegiert an seinen Bruder, weil er wusste, der kann das alles. Und er hat halt schon in sehr frühen Jahren sehr viel leisten können, weil er früh von der Schule gehen musste. Sein Vater hat ihn runtergenommen. Sein Vater war Tapezierer und Sattler in Darmstadt und hat dort eben am Hoftheater dann schon Requisiten gemacht und die Bühne gestaltet, und so sind seine Söhne, unter anderem der große Bruder Karl Brandt und auch der Fritz Brandt, in diesen Bereich der Bühnentechnik gekommen. Und der Karl Brandt war sogar am Polytechnikum in Darmstadt, der Fritz Brandt laut Literatur auch, aber er war es nicht. Also in seinen Lebenserinnerungen kommt es nicht vor, es passt auch nicht zum zeitlichen Ablauf. Und ich habe dort auch mal angefragt, die haben auch den Fritz Brandt nicht in ihrem Archiv. Und er hat wirklich alles selbst vor Ort gelernt sozusagen, weil er eben schon als Kind und Minderjähriger dann an den Bühnen helfen musste. Einerseits sein Vater, andererseits sein Bruder. Und die großen Dinge, die man benennen kann bis 1876, sind eben die Opernpremieren von Rheingold und Walküre und das Pfauenwagenprojekt von König Ludwig. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen.
Ja, unbedingt.
Bei den Bayreuther Festspielen hat er seinem Bruder dann geholfen. Da war er gar nicht so federführend, aber es war halt total chaotisch und es ist scheinbar schwer gewesen, damals gute Leute zu finden, was die Bühnentechnik angeht. Und da hat sein Bruder ihn immer wieder mit zu sich genommen, wenn er Hilfe gebraucht hat. Ja. Und seit nach 1876, da habe ich recherchiert, da kann man nicht viel rauskriegen. Er hat viel gemacht, also da hat in Asien und auch in London Bühnen dann hergerichtet im Laufe der Jahrzehnte und war ab 76 bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin tätig und hat da auch Patente angemeldet, hat viel gemacht, aber es sind nur so ein paar Einzelheiten, Nuancen, die man findet, wenn man nach ihm sucht. Kann mir vorstellen, dass er geplant hatte, seine kompletten Lebenserinnerungen niederzuschreiben und er einfach nicht fertig wurde, weil es wird nur einmal ein Jahr genannt in den Lebenserinnerungen und da nennt er das 1925. Und 1927 ist er dann eben gestorben. Also es war schon kurz bevor er dann gestorben ist.
Ja,
und er hat so viele Projekte noch gehabt. Er wollte auch ein historisches Buch über die Bühnentechnik schreiben. Dazu kam er zum Beispiel auch nicht mehr. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch seine ganzen Lebenserinnerungen eigentlich niederschreiben wollte.
Ja, ja, das war tatsächlich eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schoss. Ein Leben, was ja offensichtlich doch sehr reichhaltig war und auch sich an sehr unterschiedlichen Orten abgespielt hat. Und er beendet seine Lebenserinnerungen, die Niederschrift seiner Lebenserinnerungen in dem Jahr, in dem er 30 wurde. Hat natürlich auch erst mit einer, vermutlich mit einer großen zeitlichen Distanz angefangen, diese Lebenserinnerungen tatsächlich aufzuschreiben. Gibt es in dem Manuskript, was Sie gefunden haben, irgendeinen Hinweis darauf, wann er damit angefangen hat?
Leider nicht. Also es gibt zwei zeitliche Hinweise. Einmal nennt er das Jahr 1925 und am Ende nach den Bayreuther Festspielen schreibt er darüber, wo die Grenzen der Bühnentechnik sind. Also dass man auf einer Bühne nicht alles darstellen kann und da sind gerade die Wagner-Opern eine harte Nummer, sage ich mal. Und da hat er dann die Möglichkeiten mit dem Kino verglichen, was er in den 20er Jahren dann das Thema war. Fritz Lang, Metropolis und so, da waren ja ganz andere Möglichkeiten vorhanden, fantastische Sachen darzustellen. Und das ist auf der Bühne dann eben nicht so möglich. Das sind die einzigen zwei Eckpunkte. Deswegen weiß ich auch nicht, wann das angefangen hat. Es kann ja auch sein, dass er schon viel früher begonnen hat.
Ja, das heißt, es gibt auch keine Hinweise darauf, ob er im Laufe der Jahre, Jahrzehnte vielleicht schon mal so eine Art Notizen angefertigt hat. Denn es liegt ja doch viel Zeit dazwischen. Wenn jemand in den 20er Jahren anfängt, seine Lebenserinnerungen an eine Zeit aufzuschreiben, die 50 Jahre zuvor endet, dann muss man sich ja auch einfach die Frage stellen, wie gut konnte er sich tatsächlich noch an alles erinnern, ohne auf ein Material, an Skizzen oder Notizen vielleicht zurückgreifen zu können.
Ja, das ist genau das Thema, was ich in meinen Kapiteln thematisiert habe im Buch. Wie authentisch sind eben Erinnerungen? Und was er aufgeschrieben hat, weiß man nicht. Es gibt Hinweise, dass er nichts aufgeschrieben hat. Und die Lebenserinnerungen, die ich hier veröffentlicht habe, gehen ja bis 1876. Es gibt dann noch einen Bericht, den er geschrieben hat, der mir leider nicht vorliegt. Der ist in andere Hände gegangen, von 1883. Da hat er nochmal den König Ludwig besucht. Da ist der Kontakt nochmal neu aufgeblüht. Meine Vermutung ist, es hängt damit zusammen, weil er in dem Jahr davor mit Lichttechnik gearbeitet hat und das auf die Bühne bringen wollte. Also er war ja einer der Erste in Deutschland, der mit künstlichem Licht an Theatern gearbeitet hat. Und das war für den König Ludwig auch ein großes Thema. Da hat es er dann auch wenige Zeit später im Nationaltheater auch installieren lassen.
Ja.
Und da hat er Notizen angefertigt. Da gibt es einen Hinweis, oder da hat er geschrieben, nach Notizen hat er die Erinnerung dann ausformuliert sozusagen. Vorher gibt es keinen Hinweis, eher, dass er keine Notizen hatte. Und es gibt auch Dinge im Buch oder in seinem Manuskript, die nicht ganz stimmen können. Also er ist ja in Triebschen 1869 gewesen, im April. Und da erwähnt er dann, dass ein Hausmädchen ein Kind durch den Garten trägt und dass es der Siegfried ist. Aber der ist zwei Monate später erst geboren. Also es muss dann die größere Schwester gewesen sein, die zwei Jahre alt war, glaube ich, zu der Zeit. Und das sind so Kleinigkeiten. Es gibt eine größere Geschichte, da bin ich am Diskutieren mit den Experten, wo er den König Ludwig das erste Mal besucht auf Linderhof. 1869, da beschreibt er die Grotte und das Schloss, was eigentlich offiziell erst Anfang der 70er Jahre erbaut wurde. Aber ich habe alles eins zu eins erstmal so abgedruckt, wie es auch in dem Manuskript steht, habe es aber im Vorwort oder in meinen Kapiteln angesprochen, dass ich eben nicht weiß, was wahr und was falsch ist, weil es kann ja auch sein, dass die offizielle Geschichtsschreibung in manchen Eckpunkten auch nicht korrekt ist. Also deswegen, ich habe es jetzt veröffentlicht, habe es angesprochen in meinen Kapiteln, zum Beispiel bei Reuter Festspiele 1876, da ist es auch so, dass mit Ludwig nur bei den Proben, soweit ich weiß, vor Ort war. Fritz Brandt schreibt aber in seiner Erinnerung, dass der König Ludwig bei den Hauptvorführungen da war und es so näher Publikum sich immer umgedreht hat, um den König in der Loge zu sehen und man dann erst nach der Verdunklung den König in die Loge oder er sich da reingesetzt hat. Und ich druck's halt so ab, wie es der Fritz Brandt geschrieben hat. Wie es dann wirklich war, das müssen halt die Experten dann sozusagen. Ja, ja. Aber ich schreibe auch, dass der Fritz Brandt sich natürlich geirrt haben kann bei manchen Punkten. Wenn man nach 50, 60 Jahren die Erinnerungen aufschreibt, dann muss nicht immer alles stimmen.
Das ist wahr, ja. Also, wir wollen jetzt nicht oder müssen jetzt nicht das Leben in jedem kleinen Schritt nacherzählen, aber vielleicht noch in aller Kürze, wie ist Fritz Brandt denn genau ans Nationaltheater in München gekommen und da ja auch in Kontakt mit König Ludwig?
Also der war ja in Darmstadt zuerst, da war auch sein Vater und sein großer Bruder tätig. Der große Bruder ist dann, der ist 1828 geboren und der war dann schon in vielen anderen Städten unterwegs. Der Fritz Brandt hat seinem Vater geholfen und der Karl Brandt, der große Bruder, der sollte 1864 das Wallner Theater in Berlin technisch ausstatten. Das hat er zeitlich nicht geschafft. Dann hat er seinen kleinen Bruder hochgeschickt. Der war 18 zu dieser Zeit. Und da hat dann der Fritz Brandt das Wallner Theater ausgestattet, ist wieder nach Darmstadt zurück, hat aber dann sich beim Aktienvolkstheater in München beworben. Das ist das heutige Gärtnerplatztheater in München. Dort war er das Jahr drauf dann. Und dann ging er nach Wien ans Karlstheater. Das war eine totale Katastrophe, weil da Intrigen geherrscht haben und also er hat nur Nachteile gehabt und wurde schlecht behandelt, ist dann wieder zurück ans Aktientheater und hat sich von da aus dann am Nationaltheater beworben, weil es in der Zeitung ausgeschrieben war. Aber der Perfall, der Intendant dort war, dem ist, also der war im Aktientheater vorher schon und dem ist der Fritz Brandt ist ihm dann schon positiv aufgefallen. Aber die Initiative kam von Fritz Brandt, dass er sich selbst beworben hat. Da steht auch in der Literatur, dass der König Ludwig den Fritz Brandt ans Nationaltheater geholt hat, was laut in Erinnerung von Fritz Brandt dann nicht stimmt. Er hat sich selbst beworben. Mhm. Und dort hat er dann eben als Bühnentechniker gearbeitet. Da gab es auch Intrigen und es war ganz schwer für ihn die Zeit. Er ist lang dort geblieben, hat dann 1869 dann eben für Rheingold die Ausstattung gemacht. Da gab es dann den Wagner-Skandal dann in der Zeit. Und nach diesem Skandal ist sein Bruder eingesetzt worden, damit er das sozusagen managed, würde man heute sagen. Aber der Fritz Brandt hat sich dann um das meiste gekümmert. Und im Rahmen dessen ist dann der König Ludwig wohl auf den Fritz Brandt aufmerksam geworden und hat ihn dann zu sich nach Linderhof eingeladen.
Und irgendwas muss Ludwig II. An Fritz Brandt ja ganz besonders gefallen haben, denn er hat ihn um die Realisierung eines sehr speziellen Projektes gebeten, nämlich für ihn einen Pfauenwagen zu konstruieren, mit dem er dann sozusagen seine Schlösser schwebend erreichen kann. Dieses Projekt ist natürlich niemals realisierbar gewesen. Können Sie zu dieser Idee sagen? Was genau sich dahinter verbirgt oder was genau verbirgt sich dahinter und wie weit ist diese Idee in der Realisierung vorangeschritten?
Ja, das Interessante ist ja, dass es zu diesem Pfauenwagenprojekt gar nicht so viele Quellen gab bisher. Es gibt eine Ausarbeitung vom Dollmann, was gezeigt hat, dass das einfach nicht umzusetzen war, was der König sich vorgestellt hat. Mhm. Und dann eben die Briefe, die zwischen König Ludwig und Fritz Brandt geschrieben wurden. Ein paar Briefe waren eben im Nachlass von König Ludwig und die Briefe von Fritz Brandt sind eben dann in den 70er Jahren von der Familie in die Auktion gegeben worden. Das sind die Hauptquellen. Und das Interessante ist ja auch, dass der König, als er entmachtet wurde und von Gutten das Dokument ausgestellt wurde, dass er verrückt sei, da wurde das Pfauenwagenprojekt als eines da oder als das Hauptbeispiel hergenommen, dass der König nicht ganz richtig ist. Und damit wurde er entmachtet, was da zu seinem Tod geführt hat. Also das Pfauenwagenprojekt ist nicht unwichtig, was das angeht. Und der König hatte halt vor, mit einem fliegenden Pfauenwagen über den Alpsee zu seinen Schlössern hochzufliegen und hat den Fritz Brandt beauftragt, das zu machen, aber ohne groß drüber zu reden, weil eben schon die Sorge da war, dass die Leute alle denken können, der König ist jetzt total verrückt geworden, wenn er solche Projekte angeht. Dabei war das eine Zeit, wo dann eben der deutsch-französische Krieg dann auch langsam losging, wo es andere politische Probleme gab. Und deswegen sollte das alles ein bisschen im Verdeckten stattfinden. Und das Interessante ist, es war auch nie bekannt, wie der König auf diesen Pfauenwagen kam. Im Manuskript weiß man jetzt, dass es in der Oper Oberon einen Pfauenwagen gab, den der Fritz Brandt technisch hergerichtet hat. Und da gibt es sogar eine Szene, die der Fritz Brandt beschreibt, wie der König Ludwig diesen Pfauenwagen dann ausprobieren wollte. Das kann ich ja gleich vielleicht mal als Textprobe vorlesen. Und das Interessante ist, als der auf Linderhof war, der Fritz Brandt, war der Pfauenwagen noch kein Thema. Aber ich glaube, das war vom König Ludwig schon der Hauptgrund, warum er den Fritz Brandt überhaupt kontaktiert hat. Und er hat dann eine Freundschaft mit ihm aufgebaut. Eine sehr enge Freundschaft, der hat ihm auch das Du dann angeboten und dann hat er immer wieder nachgehakt, dass er eben diesen Pfauenwagen bauen soll. Nicht nur das, er hat auch für den König den neuen Wintergarten technisch ausgestattet. Die Beleuchtung hat er gemacht und der König wollte dann einen künstlichen Mond in dem Wintergarten haben und einen künstlichen Regenbogen, was der Fritz Brandt alles technisch dann herrichten sollte. Und es muss wirklich, also er schreibt es auch, feenhaft ausgesehen haben. Das muss wirklich fantastisch gewesen sein. Leider gibt es ja von diesem Wintergarten heute kaum noch Zeitzeugnisse. Deswegen sind diese Erinnerungen auch ganz interessant. Aber vielleicht lese ich mal die
Geschichte. Gerne, ja, gerne.
Weil dann schreibt der Fritz Brandt, am über den 17. November 1869, da schreibt er, nun wollte er den Pfauenwagen aus Oberon sehen. Derselbe wurde geholt und in die Drähte eingehakt. SM, also seine Majestät, habe gehört, dass Herr Vogel große Angst gehabt, in dem Wagen zu fliegen. Er wolle dies persönlich versuchen. Ich meldete dies dem Intendanten. SM betrachtete die Pfauen und den Wagen. Dann stiegen wir in den Wagen, ich ganz vorn an der Spitze, freistehend, hielt ich mich an den Drahtseilen und bat SM, sich ebenfalls an denselben zu halten. Dann ließ ich langsam hochfahren. SM sagt, bitte höher, höher. Und ich stellte meine Seele Gott anheim, denn es konnte zufällig ein Unglück geschehen. Und was würde aus uns, was könnte alle Welt dazu sagen und daraus folgern? So fuhren wir bis zur höchsten Höhe und dann herab, wieder zur Bühne. Ein Stein fiel mir vom Herzen, als SM wieder glücklich auf der Bühne stand. Und das zeigt eben, dass der König durch die Oper Oberon höchstwahrscheinlich erst auf die Idee kam, diesen Pfauenwagen haben zu wollen. Aber nicht als Bühnenobjekt, sondern als richtiges Flugobjekt.
Ja,
damals gab es ja noch keine Flugzeuge. Also das war ja
schon ja, klar, natürlich, ja.
Und der Fritz Brandt, der hat schnell gemerkt, das ist so nicht zu machen, hatte dann die Idee, diesen Pfauenwagen an einen Ballon zu spannen und mit Drahtseilen über diesen See bis zum Berg hoch zu lassen. Und dieser Dollmann, der das Gutachten dann gemacht hat, hat gesagt, dass das Drahtseil das nicht aushält, das reißt irgendwann. Und das ist einfach nicht umzusetzen. Dann war der König ganz enttäuscht und hat seine ganze Fantasie und Kraft in diesen neuen Wintergarten gelegt. Und da sollte dann der Fritz Brandt ganz viele Dinge umsetzen für ihn.
Das heißt aber auch, Fritz Brandt hat sich erstmal auf diesen, ja, in gewisser Weise ja sehr kühnen Plan eingelassen, ein Fluggerät konstruieren zu wollen, um dem König diesen Wunsch zu erfüllen. Gibt es in dem Manuskript irgendeinen Hinweis darauf, dass auch Fritz Brandt vielleicht schon ein bisschen in die Richtung gedacht hat, dass der König ein wenig verrückt ist, was diesen Plan angeht? Oder fand er das eigentlich gut und war vor allem von dem Wunsch angetrieben, diesen Plan wirklich in die Tat umzusetzen?
Also diesbezüglich hat er nichts geschrieben. Ich glaube nicht, dass er ihn als verrückt abgestempelt hat. Er hat ihn ja näher gekannt. Es gab viele persönliche Treffen, viele sehr persönliche Gespräche und der König war ja sehr intelligent und sehr belesen und das hat der Fritz Brandt ja auch gemerkt. Und der Fritz Brandt kam ja aus einfachen Verhältnissen. Wie gesagt, er hatte keine große Bildung gehabt, hat sich dann durch die Theaterwelt das ein bisschen angeeignet und ich glaube, der hat schon viel vom König gehalten, war aber dann schwer enttäuscht, weil der König ihn dann hat fallen lassen. Also in der Literatur, die es bisher gab, heißt immer, dass es halt eine langjährige Freundschaft zwischen den beiden gab, aber das ist nicht so. Also diese ersten Kontakte gab es Ende 1869 und am 1. Mai 1871 wurde er vom Intendanten beleidigt. Und er hat den König immer rausgelassen, aber da hat er dann den König geschrieben, er möchte Satisfaktion oder möchte seine Entlassung haben. Und der König hat dann einfach nur zurückgeschrieben, dass er sieht die Sache als erledigt an. Und Fritz Brandt war dann total enttäuscht und wollte den König sprechen. Und der König hat den Fritz Brandt ab da nicht mehr an sich rangelassen. Er hat aber für ihn weiter die Wintergartensachen bauen dürfen oder sollen, aber eben nicht mehr mit persönlichen Kontakt. Das waren dann immer Aufträge sozusagen. Er hat auch die es gab Separatvorführungen für den König, die hat er auch noch lange Zeit geleitet, hat den König aber ab 1. Mai 1871 nicht mehr persönlich getroffen sozusagen und erst 1883 gab es dann nochmal einen neuen Kontakt zwischen den beiden.
Also, Sie haben ganz klar uns erzählt, dass es eine sehr zeitweise eine sehr enge Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung zwischen Fritz Brandt und Ludwig II. Gab, dann war es ja in der Zeit, in der diese Freundschaft bestand, eigentlich fast auch klar und automatisch, dass Fritz Brandt denn über Ludwig II. Auch mit Richard Wagner in Kontakt gekommen ist. Was verrät Fritz Brandt in seinem Manuskript über den ersten Kontakt, den ersten persönlichen Kontakt mit Richard Wagner?
Also Fritz Brandt selbst hat mit Richard Wagner laut in Erinnerung nur zweimal Kontakt gehabt und unabhängig von König Ludwig. Das war einmal 1869, diese Reise nach Triebschen, die ist auch in der Literatur belegt, dass er da war, mit dem Hallwachs zusammen. Da kann ich auch gleich eine Kleinigkeit vorlesen, wenn Sie wollen. Und dann erst wieder, weil da gab es ja den Wagner-Skandal und Wagner mit München hatte dann ja nicht mehr viel am Hut gehabt, soweit ich weiß. Und da hat er dann zum Richard Wagner auch keinen Kontakt mehr gehabt. Es gab nur diese Besprechung in Triebschen 1869 für Rheingold und dann bei den ersten Mal bei der Festspielen wieder. Und da hat der Fritz Brandt geschrieben, eben, dass als das alles gelaufen ist und dann so Festlichkeiten waren, da waren viele berühmte Leute, aber der Richard Wagner hat sich dann sogar mit dem Fritz Brandt unterhalten und hat sich dann erkundigt, ob er in die Fußstapfen von seinem Bruder treten möchte. Und diese Bühnentechniker waren dem Richard Wagner scheinbar wichtig, weil er schon wusste, dass die eben das auf die Bühne bringen können, was er sich ungefähr vorstellt in seinen Werken. Und ja, ich kann das aus Triebschen vielleicht mal vorlesen, wenn es.
Gerne, sehr gerne.
Es ist recht viel, aber ich schaue mal den interessanten Aspekt. Also er beschreibt, dass er eben im April 1869 mit dem Hallwachs nach Triebschen gefahren ist. Und da haben sie über eine Lösung der Schwimmfrage gesprochen. Also in dem Manuskript sind ganz viele so technische Details. Also wer sich mit Oper auskennt, ich bin ja eher Laie, was das angeht. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Nuancen zu entdecken. Und dann beschreibt er, wo fange ich denn mal an? Wagner war sehr befriedigt, wie es mir schien, über die schnelle Erledigung der Rücksprache. Zur Belohnung spendete er seinen letzten Krug Salvatorbier. Wir dankten und wurden huldvollst verabschiedet. Das Grundstück bestand in zwei getrennten Häusern, dazwischen ein mittelgroßer Hof bzw. Garten. Und dann kommt dieser Satz, um die Mittagszeit trug eine Kinderfrau ein Kind in der Sonne spazieren. Es war sein jüngst geborener Sohn Siegfried. Wie gesagt, das stimmt scheinbar, oder es kann nicht stimmen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ah ja, das wollte ich noch vorlesen. Das war vorher noch. In Triebschen wurden wir sehr freundlich empfangen. Bei Besprechung spielte Wagner zu den betreffenden Stellen die zugehörende Musik auf dem Klavier und zwar, wie mir schien, recht schlecht. Das finde ich auch einen interessanten Aspekt vom Fritz Brandt. Und ich kann ja gleich mal nach Bayreuth 76, was er da über Wagner noch geschrieben hat. Wie gesagt, er hat es geschildert, was ich gerade erzählt habe, dieses persönliche Gespräch, das habe ich hier jetzt nicht drin, aber eine schöne Anekdote hat er erzählt, ich weiß nicht, ob die Anekdote schön ist für Wagner-Fans.
Ja.
Da hat er geschrieben, jetzt bin ich bei, da bin ich. Wagner, also es geht jetzt um die Vorbereitung im August 1876 zu den ersten Bayreuther Festspielen. Wagner erschien überall, um an vieles zu erinnern, zu bemerken, zu begutachten und Wünsche zu äußern. Einmal unterbrach er die Probe, trat an die Rampe und sprach zu den Herren im Orchester, bitte mehr Piano, es ist schrecklich viel Musik, nee. Die Nummer wurde wiederholt und er bemerkte, so war es schon besser. Aber bitte noch einmal und noch mehr Piano, bis er zufrieden war und sagte, so, jetzt war es sehr gut. Einige Musiker teilten mir später mit, sie hätten zuletzt überhaupt nicht gespielt.
Das ist natürlich eine wirklich schöne Anekdote und jeder, der schon mal in Bayreuth war und der vielleicht auch mal im Rahmen einer Führung durch das Festspielhaus, der den sehr besonders konstruierten Orchestergraben kennengelernt hat, man kann sich das ganz gut vorstellen, also oder auch wenn man mal mit Musikern aus dem Bayreuther Festspielorchester spricht, gerade diejenigen, die ganz weit unten sitzen, also vor allem die Blechbläser, die sagen schon immer wieder, also wenn die da in voller Lautstärke spielen, das ist für die selbst schon unglaublich laut. Und gut, das, was im Saal denn in den Saal hinausdringt, ist natürlich weniger, aber vielleicht haben sie es einfach mal probiert. Also Wagner wollte immer weniger Lautstärke und ob denn nun statt, sage ich jetzt mal als nur ein Beispiel, ob nun statt 8 Hörnern vielleicht nur noch 3 gespielt haben, wenn er mit der Lautstärke zufrieden war, dann war es ja für den Moment in Ordnung. Ja?
Was interessant ist, ist, dass eben der Fritz Brandt auch schildert, dass es in Bayreuth von den Verhältnissen nicht so gut war wie in München. Also in München hatten die viel mehr Möglichkeiten, was das Bühnentechnische angeht. Und da gibt es auch zeitgenössische Kritiken, wo auch Kritiker schreiben, dass die Münchner Uraufführung noch mal technisch besser war als die in Bayreuth. Das ist mir noch aufgefallen in dem Text. Ja.
Aus der Tripschen-Szene haben Sie ja gerade, aus dem Moment in Tripschen haben Sie gerade vorgelesen und auch die Bemerkung von Fritz Brandt, Wagner habe die entsprechenden Stellen am Klavier gespielt, aber seiner Auffassung nach recht schlecht. Also das heißt, er scheint ja vielleicht auf welcher Ebene, auf welchem Niveau auch immer, aber im Lauf seiner langjährigen beruflichen Beschäftigung mit Oper und Musiktheater doch ein gewisses Gefühl entwickelt zu haben, was gut ist und was vielleicht weniger gut ist.
Hat er als Kind schon viele Opern und Theateraufführungen gesehen? Der war ja immer vor Ort.
Durch seinen Vater, der ja im gleichen oder auch schon am Theater gearbeitet hat. Gibt es in diesem Manuskript irgendeinen Hinweis darauf, was Fritz Brandt über Richard Wagners Werke gedacht hat, ob die irgendwie eine besondere Bedeutung für ihn hatten? Oder sagt er irgendwas zu Wagners Musik? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es nur zwei persönliche Begegnungen gab, einmal eben da in der Schweiz, in Tripschen und dann nochmal kurz 76 in Bayreuth. Aber ich meine, er hat sich ja allein mit Rheingold und Walküre für die Uraufführungsinszenierungen in München mit diesen beiden Stücken, aber dann ja auch später für 76 in Bayreuth eigentlich mit dem ganzen Ring sehr intensiv mit den Werken beschäftigen müssen, denn es sind ja lange Werke und man muss ja auch auf der Bühne einfach da viele Spannungsbögen erzeugen, damit dieser Abend einfach auch von vorne bis hinten funktioniert. Also hat er sich in irgendeiner Form dazu geäußert, was er von Richard Wagners Werken hielt, was sie für ihn bedeutet haben, ob das irgendwas Besonderes in ihm ausgelöst hat oder gar nicht?
Nicht, dass ich wüsste. Es gibt vielleicht irgendwelche Nuancen, die dann auch eher Experten dann verstehen können. Aber er hat solche Wertungen eigentlich nicht vorgenommen. Menschliche Wertungen, wenn Leute ihn schlecht behandelt haben und so. Das ist ganz viel mit drin. Aber die Werke, die er da ausgestattet hat, die hat er nicht bewertet. Das Einzige, was eben ist also ganz zum Schluss nach den Bayreuther Festspielen die Möglichkeit erläutert, was überhaupt machbar ist und was nicht machbar ist. Ansonsten geht er mehr auf die technischen Aspekte ein. Was zu tun ist, wie er das umsetzt, möchte, welche Mittel er einsetzt. Also das sind ja Sachen geschildert, die verstehe ich gar nicht. Da muss ich dann jedes Wort googeln, was er da genau eingesetzt hat für Technik von damals. Und wie gesagt, in der Hinsicht kann ich nichts finden. Er scheint jedes Werk für sich zu nehmen und zu akzeptieren, aber beim Wagner merkt man halt schon, dass er auch weiß, dass es was Besonderes damals vor allem auch schon war, allein von der Wuchtigkeit der Musik und die Schwierigkeit, das dann auch auf die Bühne zu bringen.
Ja, naja, und Sie haben ja am Beispiel dieses Pfauenwagens, den er für Webers Oberon gemacht hat, schon eigentlich ganz deutlich gemacht. Fritz Brandt hatte auch offensichtlich ein sehr großes Interesse daran, technische Dinge auf der Bühne auszuprobieren, die vorher noch niemand gemacht hat. Und Wagner hat ja nun mal auch Dinge verlangt, die vorher noch kein Komponist zur szenischen Realisierung verlangt hat. Also Sie haben als Beispiel eben gesagt, Sie haben in Tripschen über das Schwimmproblem sozusagen im Rheingold gesprochen. Genau. Also wie kann man eigentlich auf die Bühne bringen in der ersten Szene, dass die Szene eigentlich unter Wasser spielt und dass man es da eben mit schwimmenden Wesen zu tun hat, die eigentlich ja sich in einer schwimmend fließenden Bewegung über die Bühne bewegen sollten und da nicht stehen. Also eigentlich eine sehr in Anführungszeichen unmenschliche Art der Bewegung oder auch mit technischen Sachen mit dem Wasser. Wie kann man das überhaupt machen oder wie kann man eine Illusion erzeugen? Sie haben davor schon erwähnt, dass Fritz Brandt auch sehr viel mit Licht gemacht hat, also den künstlichen Mond, den künstlichen Regenbogen für Ludwigs Wintergarten. Gibt es noch irgendetwas, was aus seinen Erinnerungen hervorgeht, was noch erwähnenswert ist, was ihn wirklich als oder was man als Innovation seiner bühnentechnischen Ideen erwähnen kann?
Ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass er im Grunde als erster in Deutschland mit künstlichem Licht gearbeitet hat und das schon, ich glaube, 2 Wochen lang auf Berliner Bühnen dann hatte. Und das war 1882 und dann erst 1883 kam dann der König Ludwig auf ihn zu und ich glaube, das war eben der Grund. Und er hat auch Patente angemeldet, ich glaube, so Schiebebühnen und so. Aber wie gesagt, ich bin halt Laie, was Bühnentechnik und Oper angeht und ich kann dann vieles gar nicht zuordnen. Und das hier mit der Schwimmfrage, das ist ein Wort, wo ich dann nichts direkt mit anfangen kann, aber wo die Experten oder die Kenner dann sofort wissen, worum es geht. Und das finde ich dann auch immer interessant. Ich lese einen Absatz und da ist so viel drin. Das ist, da hat so viel reingepackt in diese Texte, das ist ganz spannend. Und weil wir es gerade hatten mit der Schwimmfrage und so, ich habe zum Walkürenritt noch ein Textbeispiel, wenn ich da noch was vorlese.
Gerne, sehr gerne, ja.
Das ist, glaube ich, auch sehr interessant. Da hat er dann zur Uraufführung zur Oper geschrieben. Zum dritten Akt der Walküre hatte ich die versenkbaren Gestelle mit Matratzen für den Walkürenritt, die Tummelbäume und Führungen für die Wolkenzüge, den Schwebewagen für Wotan, den Frickerwagen mit Widder und Fahrt zum zweiten Akt und die Gaswagen und Rohräste zum Feuerzauber in Arbeit. Also merkt man schon, wie viele Fachwörter auch drin sind. Am 4. und 5. März war Karl Brandt in München, das war der Bruder. Im Orchester war Probe, wir saßen auf der Bühne und hörten zum ersten Male die Musik zum Feuerzauber. Diese Tonmalerei von gewaltigster Wirkung. Wir sahen uns an und er sagte, das, was wir zur Darstellung dieser Musik gemacht haben, ist unbrauchbar. Ich solle etwas Besseres erfinden. Er reiste ab, ich dachte nach. Die Darstellung entsprechend dieser Tonmalerei, welche ein Flammenmeer schilderte, von riesiger Gewalt, sodass es denkbar war, dass nur ein Held mit übermenschlichen Kräften dasselbe durchschreiten könne. Wie war dies zu verwirklichen? Ich machte Versuche im Freien. Lycopodium Bärlappsamen vermittels Blasebalg durch Gasflammen in die Höhe geblasen und hatte Erfolg. Aber die feuergefährlichen Flammen und die Hitze. Ich ließ die Wurzel der Riesentanne, an welcher Brunhilde lag, aus Blech anfertigen und hinter diesen die Lycopodiumbüchsen mit Gasleitung und Luftschläuchen verborgen anbringen. Die umgebenden Dekorationen mit Asbest begleiten für den Weg, welchen das Feuer nach rückwärts nehmen sollte, Fußbodenteile mit Blechgitter, deren Querstäbe mit Wasser gefüllt waren, einlegen, darunter die Lycopodiumbüchse mit Gasflammen und Gebläse anbringen, das Ganze mit wegziehbaren Asbeststoff bedecken. Ich baute ein Gestell mit großen Blasebälgen und und den nötigen Gummischläuchen für Luftleitung. Vorerst ließ ich nur einen Teil dieser Vorrichtung ausführen. Und später beschreibt er halt dann bei der Uraufführung, dass dieses Flammenmeer auf der Bühne so gewaltig war, dass die Leute aus den ersten Reihen aufgestanden sind und zurückgelaufen sind, weil sie solche Angst hatten. Und da beschreibt man zum Beispiel auch, dass die Leute sich beschwert haben, weil die, ich glaube, Brunhilde ist dann die Figur, mitten in diesen Flammen liegt, unterm Baum irgendwie, dass die einen Trick gemacht haben, dass sie sich halt hinlegt, dann ist unten so eine Drehvorrichtung und dann ist sie hinterm Baum, kann weggehen und vorne war nur noch eine Puppe gelegen. Und solche Dinge bleibt halt. Das ist sehr interessant und da weiß ich eben nicht, was in der Operliteratur über diese technischen Details alles vorhanden ist und was jetzt neu eben ist.
Ja, ja. Also es gibt schon natürlich auch einiges an Literatur zum Thema Bühnentechnik, Bühnenbilder und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass das ja für alle, die sich für dieses Thema interessieren, sicherlich nochmal eine ganz interessante neue Quelle ist, die es sich jetzt lohnt, da nochmal zur Kenntnis zu nehmen, auch wenn vielleicht, wie wir schon besprochen haben, auf nicht das ein oder andere Detail 100%ig historisch korrekt ist, aber im Großen und Ganzen ist es ja einfach eine Quelle aus der Feder eines Mannes, der ja offensichtlich in seiner Zeit eine große Bedeutung hatte, der auch auf viel Akzeptanz und viel Respekt für das gestoßen ist, was er gemacht hat. Ich meine, Ludwig der Zweite war sicherlich ein Mann, der in vielerlei Hinsicht spezielle Anforderungen hatte und der nicht jeden gefragt hat, ob er für ihn etwas machen möchte oder kann. Also ja, für Leute, die sich für das Thema Bühne, Bühnenbild, Bühnentechnik interessieren, aber sicherlich auch für diejenigen, die sich für König Ludwig interessieren, für die Operngeschichte, Uraufführungen, Rheingold und Walküre, aber auch für Bayreuth. Also ich denke, es bietet eine interessante neue Quelle für ganz unterschiedliche Interessenlagen. Ja, also ich denke, Sie haben uns einen sehr guten und neugierig machenden Einblick in Ihr Buch gegeben. Machen wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen kleinen Werbeblock in Anführungszeichen. Also Sie haben Ihr Buch schon Ende November als in einer elektronischen Version herausgegeben und jetzt seit Januar, also noch relativ frisch.
20. Januar.
Also seit dem 20. Januar ist es in gedruckter Form erschienen. Ja, ich denke, wir könnten natürlich noch viel länger über Ihr Buch sprechen, aber für heute machen wir an der Stelle einen Schlusspunkt. Wer mehr über Fritz Brandt, seine Begegnungen mit Ludwig II. Und über das, was er als Bühnentechniker für das Musiktheater gemacht hat, wissen möchte, kann das alles in Ruhe in Ihrem Buch nachlesen. Dann bleibt mir nur, Ihnen noch einmal sehr herzlich für dieses wirklich interessante Gespräch zu danken. Und ja, ich wünsche Ihrem Buch vor allem natürlich viele Leser. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Einladung und viel Spaß beim Lesen, wer sich dann dafür interessiert.
Und ich danke natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch heute wieder bei Wagner und Er dabei waren und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.